Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles legal, Fintech, Recht, kompakt, der gemeinsamen Podcast-Reihe von Payment and Banking und Anatten. Und nachdem wir in der letzten Folge erst einmal die Grundlagen der MiCA und die wichtigsten Regeln für Kryptowerte und Kryptodienstleister eingeordnet haben, schauen wir heute auf eine Frage, ja, die in der Praxis viel diskutiert ist oder viel Diskussion auslöst, und zwar das Zusammenspiel zwischen MiCA und PSD2. Denn eigentlich regeln beide Regime unterschiedliche Dienstleistungen. In der Praxis überschneiden sie sich allerdings an einigen Stellen. Und genau darüber möchte ich heute wieder mit Kemal Ahmedi sprechen. Kemal, erstmal ein ganz herzliches Willkommen von meiner Seite.
Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir haben dich letztes Mal schon vorgestellt, aber ich sag's trotzdem nochmal. Kemal ist also Rechtsanwalt und Partner bei Anatten in Berlin und berät Unternehmen insbesondere zu Kryptoregulierung, Zahlungsdiensten sowie bankaufsichtsrechtlichen Fragestellungen. Habe ich das richtig gesagt, Kemal?
Genau,
korrekt. Okay, super. Dann auch, ja, ich habe es nur kurz angeschnitten. Magst du noch mal kurz wiedergeben, was denn heute so unsere Kernthemen des Tages sind oder dieser Folge sind?
Sehr gerne. Also ich würde gerne über drei Dinge sprechen. Also Punkt Nummer eins, wieso überschneiden sich überhaupt die MiCA und die PSD2? Dann würde ich gerne noch auf den No-Action-Letter eingehen, der von der EBA kam und was es überhaupt damit auf sich hat. Und das dritte, auf das ich gerne eingehen würde, ist jetzt der Ist-Zustand. Das heißt, wie sieht es jetzt seit dem Ende der Übergangsphase am 2.3.26 aus?
Okay, das heißt, wir schauen uns also heute an, wie sich die regulatorische Situation rund um E-Geld-Token entwickelt hat und wo wir dann aktuell stehen.
Genau.
Okay. Kemal, in der letzten Folge haben wir ja schon darüber gesprochen, dass MiCA viele Bereiche des Kryptomarktes erstmals europaweit reguliert. Warum kommt das jetzt denn zusätzlich plötzlich noch zur PSD, also warum kommt die PSD2 jetzt ins Spiel oder vielmehr, warum überschneiden die sich denn jetzt?
Also das liegt überwiegend an Artikel 48 MiCA und Artikel 48 MiCA regelt, dass E-Geld-Token als E-Geld gelten und E-Geld fällt nach der PSD2-Definition von Geldbeträgen unter Geldbeträgen. Das heißt, wenn ich jetzt E-Geld-Token verwahre oder verwahre und transferiere ich automatisch auch damit Geldbeträge. Entsprechend hat sich sehr früh schon die Frage gestellt, unter welchen Umständen fällt dann der Transfer von E-Geld-Token unter die Definition des Zahlungsdienstes und ob sogar eine entsprechende PSD2 bzw. ZAG-Erlaubnis bzw. Lizenz erforderlich ist.
Gibt es Anknüpfungspunkte in der MiCA?
Nicht ganz. Also in den Erwägungsgründen der MiCA heißt es, dass der Transfer von E-Geld-Token unter bestimmten Umständen auch einen Zahlungsdienst darstellen kann und gegebenenfalls auch nur von Zahlungsinstituten ausgeführt werden darf. Diese Aussage hat beispielsweise auch die BaFin in ihrem MiCA-Merkblatt auch dahingehend ausgelegt, dass E-Geld-Token nur von Zahlungsinstituten transferiert werden können.
Okay, also das heißt, es entstand da relativ schnell die Frage, ob Unternehmen am Ende sowohl eine MiCA als auch eine PSD2-Erlaubnis brauchen könnten.
Genau. Und genau das hat auch die EBA in ihrem sogenannten No-Action-Letter adressiert.
Okay, und also was steht da drin in diesem No-Action-Letter?
Also die EBA hat in ihrem No-Action-Letter, den sie am 10.06.25 veröffentlicht hat, so drei Bausteine kommuniziert. Baustein Nummer eins waren Regelungsempfehlungen an den EU-Gesetzgeber, vor allem wie mit der Doppelregulierung umzugehen ist. Dann das zweite waren Auslegungshinweise, das heißt, wann gilt ein Transfer von E-Geld-Token als Zahlungsdienst und wann nicht. Und ganz wichtig auch eine Empfehlung an nationale Aufsichtsbehörden, also bestimmte PSD2-Pflichten im Rahmen einer Übergangsphase nicht anzuwenden.
Okay, also so eine Art regulatorische Atempause?
Genau. Und diese Atempause bzw. Übergangsphase lief bis zum 2.3.26.
Okay. Was bedeutet denn dieses No Action konkret in der Praxis?
Also in der Praxis bedeutet das, dass eine bestimmte Regulierung oder bestimmte Regelungen nicht eingehalten werden müssen, obwohl sie rechtlich gesehen eingehalten werden müssten. Und in unserem konkreten Fall bedeutete das, dass bestimmte PSD2-Pflichten entweder vollständig nicht einzuhalten waren von den betroffenen Kryptowertedienstleistern oder auch nur eingeschränkt. Und ganz wichtig, in dem Zusammenhang sollten nationale Aufsichtsbehörden keine Lizenzerfordernisse stellen. Das heißt, nicht von Kryptowertedienstleistern verlangen, dass sie über eine ZAG bzw. PSD2-Lizenz verfügen, wenn sie E-Geld-Token transferieren.
Also durften beispielsweise Kryptotransferdienstleister E-Geld-Überweisung anbieten, ohne direkt als Zahlungsdienstleister eine PSD2-Lizenz zu benötigen.
Genau.
Jetzt ist diese Übergangsphase ja vorbei. Wie hat sich denn die regulatorische Situation seit März 2026, wie sieht sie seitdem aus?
Also am 12.02.26 hat die EBA eine neue Opinion veröffentlicht, die im Kern Folgendes aussagt. Wer E-Geld-Token transferiert, braucht seit dem 2.03.26 ganz kleine PSD2-Lizenz oder muss zumindest als Agent von einem Zahlungsinstitut oder E-Geld-Institut tätig sein. Wer schon eine Lizenz beantragt hat, die aber noch nicht erhalten hat, darf unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin E-Geld-Token transferieren. Und wer gar keinen Antrag gestellt hat, beziehungsweise wenn sogar der Antrag negativ beschieden wurde, diese betroffenen Kryptowerte, Dienstleister müssen E-Geld-Transfers einstellen oder beziehungsweise ihr Geschäftsmodell anpassen, dass sie keine E-Geld-Transfers mehr oder vornehmen.
Das ist ein ziemlich klarer Schnitt.
Ja, die Schonfrist ist auf jeden Fall vorbei, das muss man so deutlich sagen.
Du hast gerade gesagt, dass Kryptowertedienstleister unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin E-Geld-Token transferieren können, solange ihr Lizenzverfahren läuft. Welche Voraussetzungen sind denn das ganz konkret?
Also die Voraussetzungen sind folgende. Der Antrag muss erstmal vollständig gewesen sein. Der Kryptowertedienstleister muss auch kooperativ im Rahmen des Lizenzverfahrens agieren, darf nicht Gegenstand von regulatorischen Maßnahmen sein. Und die zuständige Behörde darf keinen Grund zur Annahme haben, dass der Antrag nicht schnell und positiv beschieden wird. Unter anderem erwartet die EBA auch, dass nationale Aufsichtsbehörden bis spätestens dem 1. Juli 2026 die Anträge beschieden haben.
Das heißt, gute Erfolgsaussichten bestehen da.
Auf jeden Fall. Allerdings sind die Kryptowertedienstleister, die von dieser Ausnahme Gebrauch machen, noch etwas eingeschränkt. Das heißt, sie dürfen keine Marketingmaßnahmen bezüglich E-Geld-Token-Transfers vornehmen und auch keine neuen Kunden onboarden für E-Geld-Token-Transfers. Das heißt, sie dürfen nur Bestandskunden bedienen.
Was bedeutet das jetzt ganz konkret für Kryptowertedienstleister und ihre Geschäftsmodelle?
Aus meiner Sicht sind es drei große Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, dass Kryptowertedienstleister, die E-Geld-Token transferieren, auch PSD2-Regeln beachten müssen. Darunter fällt unter anderem die SCA, aber auch Regelungen zur Prävention von Betrugsfällen. Dann die zweite Konsequenz ist, dass eine reine MiCA-Lizenz unter gewissen Aspekten nicht reicht für die Ausführung von E-Geld-Token-Transfers. Und dass viele Kryptowertedienstleister ohne PSD2-Lizenz prüfen müssen, ob sie für ihre Tätigkeit eine PSD2-Lizenz benötigen oder zumindest als Agent von Zahlungsinstituten tätig sind oder werden.
Gab es denn nach dem Ende der Übergangsphase Entwicklungen, die dich zum Beispiel auch selber überrascht haben?
Ja, vor allem in Deutschland. Haben einige Kryptowertedienstleister, vor allem Verwahrdienstleister, in wenigen Monaten ihre ZAG-Lizenz erhalten. Also wenn wir jetzt von, in Anführungszeichen, normalen Lizenzverfahren sprechen, sprechen wir in der Regel von einem Jahr, wenn nicht sogar länger. Das hat mich schon sehr, das hat mich sehr stark überrascht.
Ja, das glaube ich. Lass uns mal nach vorne schauen. Weiß man schon, wie die PSD3 und PSR das Thema Doppelregulierung angehen werden?
Ja, also nach den finalen Fassungen der PSD3 und PSR, also bleibt es in Anführungszeichen leider bei dem doppelten Lizenzerfordernis, sofern die PSR keine Ausnahme formuliert. Zu beachten ist aber, dass Kryptowerte-Dienstleister ein vereinfachtes und verkürztes Lizenzverfahren nutzen können, sofern sie den Zahlungsdienst nur auf E-Geld-Token beschränken.
Okay, du sagst vereinfachtes und kürzeres. Was heißt das?
Also vereinfacht heißt in dem Zusammenhang, dass die zuständigen Aufsichtsbehörden Dokumente nutzen sollen, die ihnen schon vorliegen und nur Ergänzungen verlangen sollen. Und verkürzt heißt in dem Zusammenhang, dass der Antrag innerhalb von 60 Arbeitstagen zu entscheiden ist oder zu bescheiden ist, sofern der natürlich vollständig ist.
Wenn du das Zusammenspiel MiCA und PSD2 zum Abschluss nochmal zusammenfassen müsstest, was ist aus deiner Sicht da die wichtigste Erkenntnis?
Also Punkt Nummer eins, der Transfer von E-Geld-Token unterliegt grundsätzlich der MiCA und PSD2-Regulierung. Der No-Action-Letter hat eine kleine Verschnaufpause von der Doppelregulierung gebracht. Diese Pause ist jetzt endgültig vorbei. Seit dem 2.3.26 müssen Kryptowerte-Dienstleister die PSD2 beachten, wenn sie E-Geld-Token transferieren. Zudem müssen Geschäftsmodelle mit E-Geld-Token dahin geprüft werden, ob auch eine PSD2-Lizenz erforderlich ist. Und zu guter Letzt, die PSD3 und die PSR ändern nichts an dieser Doppelregulierung.
Ich finde es wunderbar, wie knackig du das alles zusammengefasst hast und wie knackig wir diese Folge hiermit zum Ende bringen. Kim, mal ganz herzlichen Dank erstmal für den Überblick und dieses wirklich klare Bild vom Zusammenspiel der beiden Regime.
Ich habe erstmal zu danken und ich glaube, dass das Thema uns jetzt noch etwas länger beschäftigen wird. Und ja, und vielleicht ergeben sich dann noch einige Podcast-Folgen daraus.
Das hoffe ich doch, dass wir dich auf jeden Fall hier wieder hören. An unsere Hörerinnen und Hörer erstmal ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei seid und dann bis zur nächsten Folge von Alles Legal, Fintech Kompakt.